zwischen Hamburg und Haiti.
Gran Canaria, eine Insel wie ein Kontinent. Eine Sendung von Till Lehmann.
Las Palmas ist eine Stadt am, oder schon eher im Meer. Im Westen, Norden und Osten ist die Hauptstadt Gran Canarias vom Atlantik umgeben. Aus irgendeiner Richtung weht fast immer ein frischer Wind, der die Brandung an die Kaikanten schlägt. Meterhohe Wogen aus Gischt sind normal. Las Palmas gehört heute zu den wichtigsten Hafenstädten im Atlantik. Die riesigen Anlagen sind schon von Weitem zu sehen. Gran Canaria hat sich vor allem auf die Reparatur von Ölbohrplattformen spezialisiert. Manchmal liegen vor der Küste ein Dutzend dieser Stahlgiganten auf Rede. Die Positionslichter ihrer Bohrtürme bieten nachts ein eindrucksvolles, buntes Lichterspiel im Meer.
Als die Spanier die Insel im 15. Jahrhundert besiedelten, brachten sie nicht nur ihre Architektur, den Schiffbau und das politische System mit, sondern auch ihre Rituale und Feste, wie den Karneval.
Alfonso García Camacho ist 63 Jahre alt und schon seit frühester Kindheit Karnevalist. Fast ein Jahr lang hat er an seinem neuen Kostüm gearbeitet. Jetzt will er damit zum ersten Mal auf die Straße, zu einer kleinen Parade am Strand. Der etwas untersetzte Mann mit rundem und freundlichem Gesicht hat sich in ein dunkelblaues Paillettenkleid gezwängt. Er geht, nun ja, als Frau zum Karneval. Vor dem Spiegel seiner kleinen Einzimmerwohnung streift er die selbstgenähten, geblümten Handschuhe über, legt sich knallbunte Ohrclips an, malt sich dunkle Schatten auf die Lider und schminkt sich die Lippen rot. Dazu kommt ein ebenfalls geblümtes Tuch und ein Handtäschchen mit Blüten bestickt. Alfonso hat einen Plan.
Mein Outfit sollte zum diesjährigen Thema ewiger Frühling passen. Deshalb die ganze Blumenpracht. Manch einer würde vielleicht einfach nur mit langen Hosen, einem Blümchen im Haar und einem Tuch um den Kopf losgehen. Aber ich bin da etwas anders gepolt. Ich muss mich richtig aufdonnern und will etwas darstellen.
Das Wichtigste an seinem Kostüm ist allerdings der Hut. Den kann Alfonso aber erst aufsetzen, wenn er den engen Flur seines 60er-Jahre-Plattenbaus in der Innenstadt von Las Palmas verlassen hat. Denn der Hut ist extrem groß und ausladend. Fast einen Meter hoch, wie eine Torte mit drei Ebenen. Erste Etage, blaue Glitzerkrempe mit 60 cm Durchmesser, bestickt mit roten und gelben Blüten. Zweite Etage, eine weitere Krempe mit 50 cm Durchmesser, in dessen Mittelpunkt eine Disco-Spiegelkugel sitzt. Darauf, in der dritten Etage des Megahuts, thront eine Frauenfigur in eng anliegendem Kleid. Auf ihrem Kopf prangt wiederum eine Miniaturspiegelkugel mit vielen Strasssteinen. Das ganze Teil wiegt fast 6 Kilo. Die Promenade von Las Palmas wird zu Alfonsos Laufsteg. Die Menschen bleiben stehen und wollen Fotos von ihm machen. Der gigantische Hut, das enge Kleid, die High Heels in Größe 43. Alfonso ist ein Hingucker. Und er fühlt sich sichtlich wohl. Geht mit einem breiten Grinsen, einen Fächer wedelnd hinunter zur Strandpromenade, wo die erste Parade der Saison bereits angefangen hat. Schnell vorwärts kommt er nicht. Ständig gibt es Fotowünsche. Aber Alfonso spielt gern mit.
Ist mein Louis Vuitton-Täschchen auch mit drauf? Pass ja auf, dass ich gut aussehe.
Du bist doch von Natur aus schön.
Alfonso ist am Paradezug angekommen und mogelt sich unter die Tänzer der Samba-Schulen. Junge Frauen in knappen Bikinis und mit rosafarbenem Federschmuck auf dem Rücken schreiten in Zehnerreihen und perfekt choreografiert zum Rhythmus des live gespielten Sambas die Promenade entlang. Dann kommt eine Gruppe in blauen Schlumpfkostümen, gefolgt von 50 Männern in weißen Glitzeruniformen. Dann wieder eine Samba-Kapelle, noch mehr Tänzerinnen und viele Narren in Fantasieverkleidungen. Wie Alfonso. Die Parade ist nach 2 Stunden vorbei. Alfonso hat die Stöckelschuhe ausgezogen, den Hut unter den Arm geklemmt und geht barfuß und zufrieden nach Hause. Der Höhepunkt des Karnevals in Las Palmas ist allerdings die Beerdigung der Sardine. Ein großes Spektakel, das erst in einigen Tagen stattfinden wird.
Gran Canaria ist nach Teneriffa und Fuerteventura die drittgrößte der Kanarischen Inseln, nur 200 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Politisch gehört sie zu Spanien und damit zu Europa. Im Inselinneren, auf fast 1300 Metern Höhe, liegt Artenara, so hoch wie kein anderes Dorf. Hier oben scheint oft die Sonne, während unten im Tal und in Las Palmas graues, bewölktes Wetter herrscht. In Artenara lebten schon die Ureinwohner der Kanaren, die Guanchen. Und zwar in Höhlen, hineingetrieben in das Vulkangestein der steilen Berghänge. Bis heute sind diese Höhlen bewohnt. Andrés Santana und seine Frau Mari bewirtschaften in diesen luftigen Höhen einen kleinen Bauernhof. Eine echte Herausforderung. Die Ställe, die kleinen Felder, die Mini-Weiden befinden sich an steilen Hängen auf kleinen Terrassen. Andrés Santana besitzt 3 Esel, 5 Ziegen und 2 Pferde. Er treibt sie alle über steile, sehr enge Serpentinen auf ein kleines Plateau oberhalb des Wohnhauses. Dort gibt es frisches Gras. Er selbst klammert sich an einen Stock, um besseren Halt auf dem unbefestigten Pfad zu haben. Die Knie und Hüften des 65-Jährigen wollen nicht mehr so richtig. Sein Gesicht ist wettergegerbt, seine Hände sind übersät mit Schwielen. Das harte Leben in den Bergen hat ihn gezeichnet.
Die Kälte im Winter ist heftig und dann die starke Sonnenstrahlung im Sommer. Ohne die Höhlen könnte man es hier gar nicht aushalten. Die Aussicht ist zwar wunderschön, aber alles hat sein Für und Wider. Das Leben hier oben ist schon ziemlich hart.
Sein Heimatdorf Artenara schmiegt sich flach an den steilen Vulkanfels. Die meisten Bewohner haben nach und nach ihre Höhlen nach außen erweitert und angebaut. Die Siedlung sieht nun aus wie etliche übereinander gestapelte, weiß gestrichene Hütten. Viele Dächer, kleine Terrassen, Treppen und Tunnel. Inmitten des Hangdorfes gibt es sogar eine Kirche im Berg. Die Kapelle zur Jungfrau der kleinen Höhle. Ein 50 Quadratmeter großer Raum, der in den Fels hineingeschlagen wurde. Die feuchten Wände sind voller Moos, von der Decke hängen dünne, gelbliche Wurzeln. Mitten im Raum steht ein Altar, der ebenfalls aus dem Vulkangestein gehauen wurde. Die Kapelle ist eine Pilgerstätte, die Mari Santana jeden Morgen für Besucher vorbereitet.
Schon meine Mutter hatte sich ihr Leben lang um diese Kapelle gekümmert. Als sie dann vor 10 Jahren starb, fragte mich der Pfarrer, ob ich diese Aufgabe übernehmen könnte. Und seitdem bin ich jeden Tag hier und tue alles für unsere Höhlenkirche.
Nach dem Kirchendienst muss Mari nach ihrer Nachbarin schauen. Aida Perez Medina ist mit ihren 70 Jahren nicht mehr gut zu Fuß. Mari hat ihr heute Brot mitgebracht.
Hey Mari, pasa pa acá, mi niña. ¿Cómo anda? Aquí estamos, siempre como siempre.
Hast du dir auch was zu essen gemacht?
Ich habe noch Suppe von gestern übrig.
Na, dann kannst du mich ja einladen.
Dann iss doch mit und sei ganz entspannt.
Hast du eigentlich noch ein paar Blumen für die Kapelle?
Vielleicht sind vor dem Haus noch welche.
Aidas Höhlenwohnung hat 7 Zimmer. Immer wenn ihre Vorfahren Zuwachs bekamen, haben sie einen neuen Raum in den Fels gehauen. Keiner größer als 4 Quadratmeter. Die Wände sind weiß getüncht. Überall hängen Ikonen und Fotos von den Kindern und Enkelkindern. Heute lebt Aida allein.
Es ist schwierig hier oben, wenn man krank wird. Las Palmas ist weit weg. Manchmal muss sogar der Hubschrauber kommen. Es gibt immer weniger Einwohner. Ich bin froh, dass ich meine Nachbarin Mari noch habe. Was auch kommen mag, sie ist für mich da. So war das schon mit ihrer Mutter. Sie ruhe in Frieden. Ich hoffe, Mari bleibt noch lange hier.
Immer mehr Menschen ziehen fort aus Artenara und vermieten ihre Wohnungen übers Internet als Airbnb-Unterkunft. Höhle mit Aussicht. Wenn sich die Wolken über dem Atlantik verzogen haben, kann man von Artenara aus bis zur Nachbarinsel Teneriffa sehen. Besonders auf den Teide, den mit 3.718 Metern höchsten Berg Spaniens.
Las Palmas ist eine spanische Gründung aus dem 15. Jahrhundert. Die Altstadt wurde gerade auf die Vorschlagsliste für das UNESCO-Weltkulturerbe gesetzt, auch wegen der Casa de Colón. In diesem Haus hat Christoph Kolumbus Zwischenstation gemacht auf seiner Reise in die neue Welt. Das Gebäude wurde im spanischen Kolonialstil errichtet, hat lichtdurchflutete Innenhöfe, eine hölzerne Balustrade und ein reich verziertes Steinportal. Im Stadtteil Triana weisen ganze Straßenzüge im Jugendstil auf die Blütezeit von Las Palmas Anfang des 20. Jahrhunderts hin.
Alfonso García Camacho wohnt in einem Neubau in dem Teil der Stadt, der in den 60er Jahren entstanden ist. Schmucklose Zweckbauten. In den Straßenzügen wachsen allerdings Palmen. Der Atlantik ist nicht weit. Straßenhändler wuseln umher. Es riecht nach Meer und frisch gegrilltem Tintenfisch. Alfonso war früher Lagerarbeiter. Jetzt ist er Rentner und lebt auf 32 Quadratmetern. Zusammen mit seinem Lebensgefährten und kistenweise Pailletten, Perlen und Pumps. Gleich während der ersten Parade des Jahres ist sein Kleid aufgeplatzt. Er muss die Nähte verstärken. Das ganz große Spektakel kommt ja erst noch.
Man nennt mich hier auf der Insel Carnavalero de Corazón, Karnevalist von Herzen. Alles, was ich mache, mache ich eben von Herzen gern. Und diese Leidenschaft trage ich auch auf die Straße hinaus. Immerhin bin ich während dieser Tage bis zu 6 Stunden auf den Beinen mit diesem Kostüm. Ich tue das für meine Stadt, für meine Leute. Sie sind für mich wie eine Familie.
Alfonso wuchs im Las Palmas der 60er Jahre auf. Eine dunkle Zeit, die durch die Franco-Diktatur bestimmt wurde, von 1936 bis 1975. Der Diktator hasste den Karneval und verbot ihn. Verkleidet durch die Straßen von Las Palmas zu ziehen, war damals lebensgefährlich. Der junge Alfonso zog trotzdem los. Er und seine Freunde feierten Karneval im Untergrund. Heimlich, in Kellerclubs oder auf Dachböden.
Meine Mutter sagte immer zu mir, wenn du verkleidet bist, gehe nicht auf den großen Hauptstraßen spazieren, mein Sohn. Nimm die kleinen Gassen. Denn da draußen lauert die Guardia Civil. Und die waren damals richtig angsteinflößend. Wenn ich die Polizisten irgendwo gesehen habe, dann habe ich die Beine in die Hand genommen.
Das große finale Karnevalsspektakel, genannt die Beerdigung der Sardine, soll am nächsten Tag stattfinden. Hierfür muss Alfonso sein Kleid und den Hut noch umgestalten. Passend für eine Trauerfeier heftet er einen dunklen Schleier daran. Außerdem wechselt er von bunt geblümten Handschuhen auf schlichte schwarze.
Fast 3 Millionen Menschen besuchen Gran Canaria jedes Jahr. Insel des ewigen Frühlings nennen die Canarios ihr Eiland und lösen damit bei vielen Menschen, insbesondere frierenden Nordeuropäern, eine große Sehnsucht aus. Im Süden der Insel, in Maspalomas, können Partyurlauber Tag und Nacht feiern. Las Palmas im Norden bietet viel Kultur und Geschichte. Und unzählige Strände rund um die Insel locken mit romantischen Buchten. Gran Canaria ist in. Und das schon seit Jahren. Selbst die etwas abgelegenen Übernachtungsmöglichkeiten haben ihre Fans. Wie der Campingplatz von Vargas zum Beispiel an der Ostküste der Insel.
Pedro Betoncor ist der Betreiber dieses ungewöhnlichen Platzes. Der kleine Mann Ende 50 hat sich damit einen Traum erfüllt. Er wollte eine bezahlbare Unterkunft schaffen für Wanderer und Urlauber mit schmalem Geldbeutel. Er steht hinter dem Tresen des kleinen Empfangsgebäudes und blickt auf sein Areal. Eine Reihe großer Palmen prägt den Zeltplatz. Dahinter liegt eine große Bucht mit dunklen Steinen, azurblauem Wasser und weißer Gischt, die durch die steife Brise weit über den Strand geweht wird. Pedro hat an diesem Morgen gerade erst aufgeschlossen. Schon stehen zwei Mädchen aus Cádiz vor ihm.
Hola.
Hola.
Wir wollten fragen, ob wir hier zelten können. Für einen Monat.
Eine geschützte Ecke habe ich noch frei. Habt ihr ein Zelt?
Pedro hat für die Camper gegen den ständigen Wind sichelförmige Betonschutzwände errichten lassen. Er führt die beiden Mädchen zum letzten freien Platz.
Hier seid ihr gut geschützt und habt eine fantastische Aussicht auf das Meer. Jetzt lasse ich euch in Ruhe aufbauen. Herzlich willkommen.
Stolz, mit auf dem Rücken verschränkten Armen, schlendert Pedro über den Platz. Kontrollrunde nennt er das. Eine Pflicht, die ihm offensichtlich Spaß macht. Er will von seinen Gästen wissen, wie es ihnen geht. Vor den meisten Zelten herrscht ein buntes Treiben. Spanier, Franzosen, Briten und Deutsche kampieren hier. Der Zeltplatz scheint kein so geheimer Geheimtipp mehr zu sein. Genauso hatte Pedro sich das vorgestellt, als er mit dem Projekt vor 10 Jahren begann.
Man spürt hier einen unglaublichen Frieden. Es ist sehr schön, wenn man früh morgens die Vögel singen hört, während man im Restaurant frühstückt oder auf der kleinen Terrasse sitzt. Und wenn man dann noch die Sonne aufgehen sieht, dann ist das so erhaben, als wärst du auf einem anderen Planeten.
Es sei denn, ein Airbus dröhnt über die Köpfe der Camper hinweg. Der Platz liegt nämlich in der Einflugschneise des Flughafens von Las Palmas. Und es gibt nicht mal ein Nachtflugverbot. Don Pedro, wie ihn hier alle nennen, muss diesen Standortnachteil kompensieren. Mit extrem guter Laune und günstigen Preisen. Nur 6 Euro pro Tag und Person. Dauercamper kriegen sogar noch Rabatt.
Wir pflegen hier den Kontakt miteinander. Das ist so, als wären wir alle eine einzige Familie. Vielleicht ist das auch der Grund für die Harmonie auf diesem Platz. Es ist die menschliche Nähe, die diesen Ort so großartig macht.
Im Süden der Insel erstreckt sich eine Dünenlandschaft, fast 6 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Die Dünen von Maspalomas. Besungen, beliebt und manchmal arg belagert. Dieser Sand besteht nicht aus Gestein, sondern aus Korallen und Muschelkalk. Über Jahrtausende vom Meer zermahlen und von Wind und Wellen aufgetürmt. Gran Canaria ist klimatisch zweigeteilt. Der Süden ist trocken und wird durch Luftmassen aus der Sahara beeinflusst. Im Norden herrscht Feuchtigkeit, bedingt durch die Passatwinde. Auf dieser kleinen, fast kreisrunden Insel mit nur 50 Kilometer Durchmesser gibt es einen Artenreichtum wie sonst nur auf großen Kontinenten. Forscher schätzen, dass hier fast 2000 Pflanzenarten heimisch sind. Das Agaete-Tal im Norden der Insel ist ein subtropisches Paradies. Fast 14 Kilometer lang und voll sprießenden Grüns. An den Hängen wachsen Palmen, Agaven, Orangen, Zitronen und Mango- und Avocado-Bäume. Auch Bananen, Papayas und Mandeln gedeihen hier. Und Kaffeesträucher.
Antonio Marquez hat erst vor kurzem die einzige Kaffeeplantage auf europäischem Boden übernommen. Die Ernte beginnt. Antonio, Anfang 30, hat sich gegen die starke Sonnenstrahlung ein Baseball-Cap tief ins Gesicht gezogen. Er trägt ein vergilbtes T-Shirt des FC Barcelona. Auf den terrassenförmig angelegten Feldern geht er mit einem Eimer bewaffnet von Strauch zu Strauch. Seine Kaffeepflanzen der Sorte Arabica sind etwa mannshoch. Überall leuchten zahlreiche rote Früchte. Ganz vorsichtig arbeitet sich Antonio vorwärts.
Kaffee ist eine Frucht, die man erst ernten darf, wenn sie wirklich reif ist. Also pflücke ich nur die richtig roten, die fast so dunkel sind wie Kirschen.
Antonio hat die 200 sensiblen Pflanzen von Julio Alvarez, seinem Schwiegervater, geerbt. Und ist froh darüber, dass der immer noch mitarbeitet. Und der 70-Jährige ist wiederum froh, einen Nachfolger gefunden zu haben. Obwohl er dem jungen Mann lieber noch ein bisschen länger auf die Finger schaut. Und Antonio braucht tatsächlich ein paar Tipps des Alten.
Guck mal, diese Pflanze sieht komisch aus. Und die da drüben sind dagegen super.
Die größte Herausforderung ist das Wasser. Auf den Kanaren regnet es sehr wenig und das Wasser ist ziemlich teuer. Aber wenn man die Sträucher nicht ausreichend bewässert, hat das negative Folgen auf die Ernte.
Die Kaffeeproduktion ist extrem aufwendig. Erst wird Frucht für Frucht gepflückt. Dann folgt ewiges Trocknen in der Sonne. Schließlich werden die Früchte in einer mechanischen Schälmaschine von ihren Hülsen befreit. Auf einem großen Holztisch vor dem weiß strahlenden Hauptgebäude der Plantage hat Antonio die Bohnen ausgebreitet, die gerade aus der Maschine gekommen sind. Schalenreste und beschädigte Bohnen müssen jetzt aussortiert werden, einzeln und per Hand.
Diese Arbeit würde ich am liebsten abgeben. Mich nervt das. Man hat den Kaffeeduft schon in der Nase, aber vorher dieses Gepule.
Und dann muss noch geröstet werden. Dafür schüttet Antonio die sortierten Bohnen in einen Röstapparat. Und schon nach kurzer Zeit verbreitet sich ein intensives Kaffeearoma über der ganzen Plantage. Noch kann Antonio nicht von seinem Kaffee leben. Aus 8 Kilo gepflückten Früchten werden nur 700 Gramm geröstete Bohnen. Für 100 Gramm muss er rund 10 Euro nehmen, um auf seine Kosten zu kommen. Dennoch hat er schon ein paar Abnehmer in Las Palmas.
Wie Giorgio. Der Italiener betreibt in einer Seitengasse der Innenstadt ein kleines Café. Er ist ein echter Barista. Der Laden ist brechend voll. An nur 5 Tischen sitzen fast 20 Gäste und trinken alle Arten von Kaffeespezialitäten. Giorgio bedient eine große Gastro-Espresso-Maschine mit 3 Brühgruppen. Es zischt, dampft und röchelt. Er mahlt die Kaffeebohnen von Antonio immer erst kurz vor der Zubereitung. Das sei er ihn schuldig, findet er.
Antonio leidet mit seinem Kaffee. Er lebt für ihn, er liebt ihn. Das ist auch der Grund, warum der ein bisschen teurer ist. Aber die Leute wissen das zu schätzen.
3,50 Euro kostet der Cappuccino mit Inselkaffee. 2 Euro mehr als der aus Importbohnen. Kaffee aus Europa ist eben teurer. Aber auch viel exklusiver. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti.
Alfonso García Camacho, der Karnevalist der Herzen, hat auf Trauerflor umgerüstet. Er steht in vollem Ornat an der Bushaltestelle vor seinem Haus und wartet, neugierig beäugt von Passanten.
Ich will zu einer Beerdigung. Und da muss man schließlich Respekt zeigen und sich ein bisschen schwarz kleiden. Ich tue so, als wäre ich Witwe. Das machen heute alle so, ob Männer oder Frauen. Es wird getrauert, weil der Karneval zu Ende geht. Der schwarze Schleier ist meine Ehrerbietung für den letzten Weg der Sardine.
Die Sardine ist ein fast 10 Meter langer und 2 Meter hoher Pappmaché-Fisch, der auf der Ladefläche eines LKW aufgebahrt ist. Er glitzert knallbunt, hat einen roten Kussmund und er ist mit Pyrotechnik vollgestopft. Am Ende der Parade soll die Sardine brennen. Alfonso ist mit 150 Witwen verabredet. Die meisten sind Männer. Alle tragen schwarze Kleider und sind mächtig aufgetakelt. Sie rennen theatralisch um den Sardinen-LKW, kreischen, tun so, als ob sie weinen oder gleich in Ohnmacht fallen würden. Als Alfonso beim großen Fisch ankommt, übermannt es auch ihn.
Es ist sehr traurig für uns Karnevalisten. Aber das Ende ist eben unvermeidlich. Das ist jedes Mal so. Die Sardine muss brennen. Und dann ist Schluss. Oh mein Gott.
In einer stundenlangen Prozession wird die Sardine quer durch die Stadt transportiert. Dahinter folgen wieder die Samba-Schulen der Insel, die Tanzgruppen, mehrere Musikkapellen und hunderte Schlachtenbummler in Trauerkostümen. Am Straßenrand beobachten dicht gedrängt tausende Canarios das Spektakel. Am Stadtstrand Las Canteras endet der letzte Weg der Sardine in einer Feuerbestattung auf See. Eine spanische Tradition, von der niemand so genau weiß, woher sie kommt. Mit dem großen Fischopfer wird die Fastenzeit eingeläutet. Kein Fleisch, kein Fisch. Bis Ostern. Alfonso hat einen Platz ganz vorne am Strand ergattert, wo die Pappmaché-Figur auf ein Floß verfrachtet und von zwei Tauchern aufs Meer hinausgezogen wird. Als das Feuerwerk zündet und aus dem Bauch der Sardine die Leuchtfontänen und Raketen starten, hat Alfonso Tränen in den Augen.
Cansado, pero feliz.
Ich bin müde, aber glücklich. Wir verabschieden uns jetzt endlich von der Sardine. Ich bin jetzt sozusagen eine Sardinenwitwe und fühle mich völlig frei.
Como yo la sardinera me siento liberada.
Ein Jahr lang muss Alfonso nun warten, bis die Sardine wieder brennt. Auf Gran Canaria, einer Insel wie ein Kontinent.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Gran Canaria, eine Insel wie ein Kontinent. Eine Sendung von Till Lehmann. Es sprachen Julia Nachtmann, Julian Sengelmann, Jürgen Uther und andere. Technik Sabine Suhr. Regie Hanna Brünjes. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.